hier in Bremerhaven stattgefunden. Allerdings schon etwas her. 1971 war ich hier mit Jugend für Christus. Damals gab es ein Campaign von Jugend für Christus hier und eine Evangelisation. Wir haben dann irgendwo, ich weiß gar nicht mehr genau, wo in Bremerhaven, aber auf einer Wiese da in Zelten geschlafen. Und abends gab es Evangelisation, wir wurden geschult. Und dann dachte ich, jetzt sind 50 Jahre vergangen, über 50 Jahre sogar noch, dass du mal wieder in Bremerhaven warst. Das war ja vor 3 Monaten. Aber jetzt nach 3 Monaten schon wieder. Mann, die haben aber beschleunigt hier. Ach ja. Ja, also, da freue ich mich, dass ich hier bei euch sein darf und dass ich jetzt dieses Wort zu euch bringen darf. Nun lasst uns einsteigen mit einem Erlebnis, das ich selbst hatte. Ich war auf einem Parkplatz gewesen, war recht voll und hatte aber meine Sachen da alle erledigt, wollte wieder nach Hause, war so eine Straße dazwischen und dann kam mir ein Auto entgegen. Aber statt zu warten hinter dem, denn seine Fahrbahn war ein Stück versperrt, blieb er nicht direkt dahinter, sondern stellte sich so ein bisschen schräg in die Fahrbahn. Und dann war ich an meinem Wagen und sagte, komm, fahr du durch. Aber er wollte nicht, der blieb einfach stehen. Und dann habe ich gedacht, okay, so groß ist das Auto auch nicht, da komme ich durch. Und das habe ich so lange geglaubt, bis ich ein Geräusch hörte. Das entsteht sehr unangenehm, wenn Metall auf Metall sich reibt. Ich habe dann sofort angehalten und habe rückwärts gesetzt und dann hörte ich ein Geräusch, wenn sich Metall auf Metall rückwärts reibt. Und ich stieg aus und ich stand da wie ein begossener Pudel. Und ihr Lieben, ich habe nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, ich habe immer wieder diese Situation neu danach gespielt und mich immer wieder gefragt, warum bist du nur gefahren? Warum? Du hättest auch leicht zurücksetzen können, dann wäre das auch alles leichter gewesen. Aber nein, vielleicht auch so ein bisschen Männergehabe, ne? Ich weiche keinen Zentimeter zurück, das kennen wir bei uns nicht. Mensch, wenn ich da eine zweite Chance gekriegt hätte. Das ist ja, wäre toll, wenn wir im Leben manchmal, wenn wir so irgendwas gemacht haben, eine zweite Chance kriegen. Nicht? Bist durch eine Geschwindigkeitskontrolle zu schnell gefahren, wirst angehalten und du sagst, ich nehme die zweite Chance. Und der sagt, okay, fahren Sie nochmal durch. Oder weiß ich was, eine Arbeit in der Schule versemmelt, oder auf der Arbeit irgendwas nicht richtig gemacht, ich wähle zweite Chance. Oder auch in Lebensentscheidungen, in großen Entscheidungen. Man merkt, oh, da habe ich versagt. In einer Beziehung, in einer Freundschaft, in der Ehe, in der Familie. Ich nehme zweite Chance. Noch einmal machen dürfen und dann richtig. Ey, das wäre wirklich, das wäre ein Traum. Ihr Lieben, das bleibt auch ein Traum. Aber es gibt etwas, was in diesem Abschnitt drinsteckt, den wir gerade gehört haben. Das zeigt, dass wir einen Weg finden dürfen, um mit solchen Erfahrungen, mit solchem Versagen umgehen zu können. Und da ist Jesus der Gott der zweiten Chance. Und wenn er sie uns gibt, dann ist meistens es so, wie es hier in diesem Bericht war. Es beginnt mit einem wichtigen Gespräch, ein wichtiges Gespräch. Hier heißt es ja in unserem Abschnitt, nach dem Essen fragte Jesus Simon Petrus. Aber für Simon Petrus war es nicht so, dass es für ihn nach dem Essen war. Für ihn stand ein ganz anderer Zeitpunkt vor Augen. Der Zeitpunkt, wo er hoffnungslos versagt hatte, der jetzt ein paar Tage oder vielleicht auch schon ein bisschen länger zurücklag und der in seiner Seele wie Feuer brannte, wo er Jesus verleugnet hatte und Nun war es so gewesen, inzwischen waren sie Jesus, dem Auferstandenen, die Jünger, schon einmal, zweimal begegnet. Auch Petrus. Aber über diesen Moment hat es noch keine Kommunikation zwischen Jesus und Petrus gegeben. Und nun war Petrus mit 7 anderen Jüngern am See Genezareth. Und da steht auf einmal Jesus am Ufer, aber sie erkennen ihn nicht gleich. Und dieser Mann, für den sie ihn so in dem Moment halten, sagt: Habt ihr nichts gefangen? Dann werft doch das Netz mal auf der rechten Seite aus. Und das machen sie und fangen so viele Fische, dass das Netz fast zu zerreißen droht. Und in dem Moment geht ihnen auf, das ist nicht irgendjemand, sondern das ist Jesus. Es ist der Herr, sagt Johannes. Und für Petrus war das etwas ganz Besonderes, war ein Déjà-vu. Denn er hatte das schon mal erlebt. Auch als er am Ufer war und sie die ganze Nacht nichts gefangen hatten und Jesus nochmal während des Tages sagt, fahren wir raus. Und das Netz war auch so voll. Und das erinnerte ihn an seinen Glaubensanfang. Und dann holen sie das Netz rein, kommen also ans Ufer, da am See Genezareth, und der Auferstandene steht da. Aber es ist nicht nur der Auferstandene, der da steht. Sie sehen auf einmal, da brennt ein Feuer. Fische sind auch schon drauf. Es ist ein Frühstück, wie man es damals einnahm. Und für Petrus wird noch etwas anderes erinnert. Er stand auch an einem Feuer vor einigen Tagen. Im Palast des Hohen Priesters. Und das war der Moment, wo er Jesus verleugnet hatte. Ja, nicht nur verleugnet hatte, sondern er hatte gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich möchte lieber verflucht sein, als mit dem irgendwas zu tun gehabt zu haben. Er hatte sich völlig von Jesus abgewandt. Und in dem Moment, als er das sagte, Jesus hatte ihm das prophezeit, wenn dich alle verlassen, ihr werdet mich alle verlassen. Und Petrus hatte dann auch gesagt, ich nicht, ich nicht. Und dann sagt er, du wirst mich auch verlassen. Ehe es morgen wird, ehe der Hahn kräht, hast du mich schon 3-mal verleugnet. Und dann war er da im Palast des Hohen Priesters. Diese Frage der Sklavin, der Magd, du bist auch einer von den Jesus-Leuten, die hat er abgewehrt, und dann kam es zu diesem, nein, ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht. Und in dem Moment, als der Hahn krähte, guckt Jesus durch ein Fenster in den Palast und sein Blick trifft sich mit Petrus. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie man das aushält. Da fühlt man sich so beschämt, auf einmal von Jesus erkannt. Über dieses Feuer hinweg trifft der Blick Jesu Petrus. Und Petrus kann nur noch weinend in die Nacht abhauen. Und jetzt sitzt er wieder am Feuer. Und der Blick Jesu geht zu ihm rüber. Wenn ich etwas getan habe, wo ich an einem anderen Menschen richtig massiv schuldig geworden bin, etwas gesagt habe, was völlig verkehrt war. Und jetzt trete ich diesem Menschen gegenüber. Und ich weiß, der weiß, was ich getan habe. Oh, ihr Lieben, da möchte am liebsten im Erdboden versinken. Oder abhauen. Du möchtest, das sind die Momente, wo wir sagen, oh, da verstecke ich mich lieber hinten irgendwo, damit ich nicht gesehen werde. Und genauso ging es Petrus hier. Das, was er gemacht hatte, das brannte wie Feuer. Er saß nicht nur am Lagerfeuer, in seiner Seele war es so, dass er dachte, oh nein. Und so kommt noch was dazu. Jesus hatte bei der ersten Begegnung den Jüngern gesagt und auch Petrus gesagt, ich gebe euch eine Vollmacht, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Wenn man aber selbst mittendrin steckt, Wie ist das dann? Da wird sich Petrus fragen, kann ich anderen denn Sünden vergeben, wo ich selbst doch voller Sünde bin? Und es ist ungeklärt. Weißt du, das ist so, wie wenn ich jetzt hier rauf müsste, müsste irgendwas euch erzählen, sagen oder will euch was sagen, aber merke, bei dir stimmt's doch selbst nicht. Dann weißt du nicht, wie du dich richtig bewegen sollst. Und Jesus lässt aber Petrus nicht fallen. Er sagt, Petrus, komm mal her, wir müssen was besprechen. Wenn mir jemand sagt, du, ich muss mal mit dir reden, können wir mal einen Termin machen, dann gehe ich automatisch durch alle Bezüge, die ich zu dieser Person hatte. Wo hast du da irgendwas gemacht, was vielleicht nicht okay war? Es ist wie wenn die Polizei hinter dir herfährt. Du guckst, habe ich die richtige Geschwindigkeit? Ist sonst noch irgendwas, klappert mein Auto oder so? Wir fühlen uns sofort irgendwie angespannt. Und so geht es mir. Deswegen frage ich meistens, worum geht es denn, wenn mir jemand sowas sagt? Und wenn der dann noch sagt, ach, das sag ich dir dann, wenn wir zusammen sind, schläfst die ganze Woche schlecht. Weil da etwas ungeklärt ist und du nicht weißt, wie wird das ausgehen. Aber Jesus möchte gerne Petrus helfen. Und er weiß, zu Anfang gehört dazu ein Gespräch. Ja, so einen Anfang selbst zu machen, das ist nicht einfach. Ich wusste zum Beispiel auch, dass ich jetzt gar nicht, ist ein bisschen zurück, aber nicht meilenweit, dass ich ein Gespräch mit einer bestimmten Person zu führen hatte, nach meinem Abschied im Ruhestand. Ich wusste, da habe ich versagt, ich habe gelogen. Das hat diese Person betroffen. Aber ich hatte nicht den Mut. Ihr Lieben, das lag nicht ein paar Wochen zurück, das lag auch nicht Monate zurück, da waren Jahre drüber vergangen. Immer wieder habe ich das durchdiskutiert mit Jesus und gesagt, muss das wirklich sein, muss das wirklich sein, das schadet dem vielleicht. Und was man alles so vor sich selbst sah. Aber es war wichtig, ein klärendes Gespräch zu führen, um Vergebung zu bitten. Vor kurzem hatten wir Besuch und ein Ehepaar war bei uns, das sagte, wir haben noch mal mit unseren Kindern geredet. Die haben ist ein feines Ehepaar, haben eine feine Erziehung gemacht. Aber wir wollten uns noch mal für bestimmte Dinge mit bei ihnen entschuldigen und auch sie um Vergebung bitten. Wir wollten, dass es rein ist zwischen uns und dass da nicht irgendetwas beim anderen hängt. Ich weiß nicht, wie es dir gerade so geht, wenn du das alles jetzt so hörst. Vielleicht manchmal ploppt was auf. Muss nicht. Aber manchmal ist es so. Und wenn es etwas ist, wo du merkst, da steht ein Gespräch zwischen Jesus und mir oder vielleicht auch zwischen jemand anders und mir an, dann wäre die Chance, es in deinem Herzen festzumachen. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wovon ich rede. Aber es ist die Möglichkeit, ein wichtiges Gespräch. Damit beginnt die zweite Chance. Und dann geht es weiter, denn Jesus stellt eine Frage, eine entscheidende Frage, die eigentlich immer die entscheidende nachher ist, ob wir versagt haben in einer Beziehung, in der Familie, in der Ehe. Er fragt so auch so seinen Simon Petrus. Und er benutzt ja sogar einen anderen Namen. Er sagt, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Diese Bezeichnung, Simon, Sohn des Johannes, die finden wir nur noch einmal im Johannesevangelium. Und zwar ganz am Anfang, als sie sich zum ersten Mal begegnen. Da sagt er, Simon, Sohn des Johannes, das war seine Identität, aber inzwischen hatte er von Jesus einen neuen Namen bekommen. Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Und jetzt spricht er ihn wieder so an. Das ist also für mich auch so ein bisschen so, wie wenn jemand zu mir sagen würde, Lothar Dieter Bublitz. Oh. Da weißt du schon, da klingen die Glocken. Jetzt wird's ernst. Und das wird Petrus auch gemerkt haben. Aber dann kommt diese Frage, hast du mich lieb? Jesus haut dem Petrus nicht sein Versagen um die Ohren, sondern vom klärenden Gespräch geht es zur entscheidenden Frage. So der zweite Punkt zur zweiten Chance. Und er möchte nicht Petrus Vorhaltung machen. Das ist ja manchmal so, da gibt es auch Fragen, die sind noch nicht gerade die klügsten, nicht? Also wenn, er könnte ja auch fragen, wie konntest du so etwas tun? Oder wenn ein Kind eine Scheibe eingeworfen hat und Eltern fragen, was hast du dir dabei gedacht? Na, was hat das Kind dabei gedacht? Nichts hat es gedacht. So gibt es Fragen, die eröffnen nicht. Die sind eher Vorhaltungen. Und kein Wunder, wenn sich dann der andere zurückzieht und gar nichts sagt. Das Kind ist erstmal das Beste, was es machen kann, einfach gar nichts sagen. In dem Moment jedenfalls. Aber Jesus geht es nicht um Vorhaltung. Jesus geht es darum, uns zu helfen. Jesus geht es darum, dem Simon wieder rauszuholen aus dem, was ihn so tief darunter gezogen hat. Und echte Fragen öffnen dann. Sie öffnen, sie regen an, sie zeigen mir etwas. Und das ist auch so, wenn man zum Beispiel in einem Gespräch in der Seelsorge ist. Dann weiß jeder gute Seelsorger, es wird nicht gleich am Anfang, in den allerwenigsten Fällen, gleich gesagt, worum es eigentlich geht. Sondern man öffnet sich stückweise. Man sagt so ein bisschen was, dann guckt man den anderen an, guckt er mich noch richtig freundlich an, ist er offen? Oder wie bewegt er sich, wie verhält er sich? Und wenn dann so ein Stück Vertrauen entsteht, wenn man merkt, ich laufe nicht gegen eine Wand, sondern da ist jemand, der hat ein offenes Ohr. Ja, der hat ein offenes Herz. Der hat Mitempfinden mit mir. Der weiß, wie es mir geht. Dann öffne ich mich leichter. Und so stellt Jesus dreimal diese ganz entscheidende Frage. Beginnt zunächst mit diesem Wort, Simon, liebst du mich mehr als die anderen? Weil er ja gesagt hatte, ne, vorher, als Jesus ankündigte, ihr werdet mich alle verlassen. Ich nicht, wenn das so, ich sag mal, Treibholz ist, ich gehöre zu denen, die dabei bleiben. Liebst du mich mehr als die anderen? Und dann wusste er genau, was Jesus meint und musste zugeben, nee, ich bin genauso abgehauen wie alle anderen. Ja, ich bin sogar noch so weit gegangen, dass ich mich selbst verflucht habe und gesagt habe, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und dann fragt Jesus nochmal, das zweite Mal sehr direkt dann, Simon, des Johannes Sohn, liebst du mich? Und er benutzt dabei übrigens ein anderes Wort als das Wort, das Petrus benutzt in seiner Antwort. Das wird im Deutschen nicht ganz so deutlich. Jesus fragt, und dann nennt er ein Wort, das ist im Griechischen Agape, das ist die vollkommene, die hingegebene Liebe. Liebst du mich ganz? Und Petrus benutzt dann ein Wort, das ist die Philea, das ist die Freundesliebe, die freundschaftliche Beziehung. Und das heißt so viel, ach, du weißt doch, dass ich dich wertschätze, dass ich dich wie ein Freund. Also er antwortet nicht mit der gleichen Nummer. Und dann fragt Jesus das dritte Mal und da benutzt er das gleiche Wort wie Petrus. Er kommt ihm entgegen und sagt, Simon, hast du mich lieb? Wenigstens wie einen Freund. Und in dem Moment ist für Simon alles klar. Also wenn mich meine Frau auch fragen würde, dreimal in so einer Situation, liebst du mich? Und dann nochmal, ich würde auch irgendwie dahin schwimmen. Also da wäre ich weich wie Butter. Weil dann fühle ich mich so durchschaut. Und dann denke ich, nein, ich will es doch wirklich. Und so ist es auch bei Simon Petrus. Er sagt dann, Herr, du weißt alle Dinge. Wenn er alle Dinge sagt, meint er nicht, du bist der Gott, der alles weiß, wie die Welt funktioniert oder so. Nee, nee. Er sagt, du weißt doch, was passiert ist. Du hast mich doch gesehen. Du durchschaust mich. Du weißt, wie ich dich lieb habe. Und dann kann man im Grunde es so übersetzen, du weißt, mit welchem Mangel, du weißt, mit welchem Versagen. Ich kann und ich muss dir doch nichts vormachen. Ihr Lieben, wir können und wir müssen Gott nichts vormachen. Und wenn er uns fragt, hast du mich lieb, dann geht es nicht darum, dass wir alles durchchecken und sagen, oh, da ist noch eine Ecke und da ist noch eine Ecke, ich muss noch mehr. Sondern dann ist das die Frage eines Liebenden. Einer, der um unsere Liebe ringt, aber in seiner Liebe uns entgegenkommt und sagt, ich möchte dich wieder, ich möchte dir aufhelfen, ich möchte dir eine zweite Chance geben, ich möchte, dass du wieder Wind unter deinen Flügeln hast, ich möchte das. Jesus liebt es, Neuanfänge zu schenken. Er liebt es, neue Chancen zu gewähren. Er findet verlorene Schafe, die sich irgendwo verirrt haben. Er findet Münzen, die irgendwo im Abseits liegen. Er findet Söhne, die sich verloren haben, die irgendwo abgehauen sind. Wisst ihr, Gottes Lieblingsort ist das Fundbüro. Und zwar für uns. Er sucht uns, aber nicht, um uns dann zu konfrontieren und vorzuhalten, wie es um uns steht. Das weiß er. Er weiß, wie begrenzt unsere Liebe ist. Er weiß, wie begrenzt unser Handeln ist. Das weiß er alles. Und deswegen will er nur eins, dass wir uns nicht verschließen, auch nicht irgendwie so noch zurückhaltend sind, sondern uns offen in seine Liebe werfen. Man könnte ja dieses Thema der Gott der zweiten Chance falsch verstehen. Sagen, eine zweite Chance habe ich noch. Aber das wäre ein Fehler, denn Gott ist nicht nur der Gott der zweiten, sondern auch der dritten, der vierten, der fünften und der sechsten Chance. Als Petrus einmal Jesus umgekehrt fragt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Da sagt Jesus, 7 mal 70 mal. Also so weit kann man gar nicht zählen, wenn man immer wieder vergeben muss. Und das ist die Zahl für unendlich. Glaubst du, dass Gott weniger vergibt? Nein. Nein. Gott will uns zurechthelfen. Das ist anders als bei uns, wo wir sagen, wenn einer so richtig daneben gehauen hat, oh, da müssen wir mal gucken. Nein, Gott kommt uns immer wieder entgegen mit Gespräch und dann mit dieser Frage, liebst du mich? Wie steht es um die Beziehung? Es geht ihm nicht darum, was wir alles tun in dem Moment. Das hat an anderer Stelle auch Gewicht. Aber jetzt geht es ihm erstmal darum, wie ist unsere Beziehung? Und es wäre so schön, wenn ihr jetzt nicht mich sehen könntet, sondern Christus selbst, der euch jetzt fragt, der uns jetzt fragt, mich fragt. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Du kannst dich mir ganz anvertrauen, heißt das. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und dann wird deutlich, wie weit die Vergebung reicht an dem Dritten. Denn zu Beginn steht eine dreimalige Verleugnung von Petrus. Und jetzt in dem Gespräch geht es um eine dreimalige Frage. Und dann in dem Gespräch geht es auch für die Zukunft um eine dreimalige Berufung. Denn Jesus schenkt einen echten Neuanfang. Petrus hatte ja so massiv versagt und die Frage ist ja, wenn einer ganz massiv versagt, kann man dann mit ihm noch weiter Gemeinde Gottes bauen? Ihr würdet jetzt wahrscheinlich schnell sagen, ja. Aber wenn ich mir unsere christliche Landschaft anschaue und sehe, wo Menschen mal versagt haben, die an einer besonderen Position sind, dann ist das gar nicht so eindeutig. Denn auch dann sind wir manchmal mit dem Daumen schnell nach unten. Das Interessante ist, dass Jesus hier Petrus ja gar nicht mal so direkt das alles anspricht. Aber dass er jedes Mal, wenn er diese Frage und die etwas ausweichende Antwort des Petrus hört, sagt, weide meine Schafe. Ist man noch brauchbar, wenn man Gott gegenüber richtig schuldig wurde? Ich denke an eine Situation, die ich selbst mal erlebt habe. Es war im Studium, kurz vor Ende. Und ich hatte ein Gespräch mit einem Mann, der vor einer schweren OP stand, einer schweren Herz-OP. Und ich wusste, der ist noch nicht zum Glauben durchgedrungen. Und ich wollte ihn daraufhin ansprechen. Und das Gespräch ging, und das ist so ein Moment, wo du an jeder neuen Gesprächskurve denkst, kann ich jetzt ihn ansprechen? Und dann verging das Gespräch und ich habe es nicht getan. Dann fuhr ich wieder weg in meinen Studienort. Es war zu Hause gewesen, wo ich früher gewohnt hatte. Und dann ruft mich meine Mutter einige Wochen später an und sagt, Herr Sowieso ist leider nach der OP ins Koma gefallen und dann verstorben. Oh, das hat mich so getroffen. Ich habe meine Berufung in Frage gestellt. Ich habe gedacht, kannst du eigentlich anderen sagen, was sie tun sollen oder auf einer Kanzel stehen, wenn du selbst so ein Feigling bist und so einer, der das nicht zustande kriegt? Ich muss dabei auch an einen Freund denken, der als Kind viel bei seinen Großeltern war. Das war eine tolle Zeit, hat er mir erzählt. Und dann wurde er Pastor, Großvater war gestorben, Großmutter war nur noch allein, lebte etwas weiter weg. Und er merkte, oh, die würde sich bestimmt freuen, wenn ich sie mal besuche. Hat er sich vorgenommen, aber immer wieder so viel zu tun und so weiter. Und dann kriegt er den Anruf, sie ist gestorben. Er war nicht bei ihr. Und sie bittet, hat festgelegt oder gebeten, dass er sie beerdigt. Oh, da kannst du unterm Teppich gerade stehen, so klein bist du dann. Du bist dann so beschämt. Bei allem, was du sagst, steht dir das so riesengroß vor Augen und hinten steht es auch noch, weil du dich so schämst. Und so war es für Petrus auch. Und so war es auch für mich. Und ich habe eins lernen müssen. Und das gebe ich gern weiter. Wir alle, auch ich als Pastor, wir leben von der Vergebung. Lothar, du bist nicht besser als alle, als die anderen. Aber du hast einen Herrn, der dich anschaut und der dich zurechtbringen will, der dir helfen will. Ja, der sagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Ein dreifacher Neuanfang gewissermaßen, eine dreifache Berufung, die hier Jesus dem Petrus gibt. Seht ihr, man könnte diesen Predigttext mit vollem Recht auch an der Frage aufhängen, lieben wir wirklich Jesus? So einen Appell machen, wieder zurückzufinden zur ersten Liebe, gibt es ja auch in der Offenbarung so ein Wort. Aber mir geht es heute nicht darum. Es geht mir nicht darum, dass wir rausgehen und sagen, ja, ich müsste Jesus auch noch mehr lieben oder das und das wäre besser so und so. Es geht mir darum, dass wir Jesus so sehen, wie er uns erst einmal entgegentritt, bevor es zu dieser Reaktion bei uns kommt. Wir sind doch nicht imstande, Gott so zu lieben, wie er uns liebt. Wir bleiben immer Schuldige, auch in Beziehungen. Wir bleiben immer irgendwo noch etwas schuldig. Und bei Gott erst recht. Wir können uns nur von seiner Liebe erreichen lassen, öffnen lassen und sie dann reflektieren. Es geht hier nicht darum, dass ich sage, du musst Gott mehr lieben, sondern es geht darum, dass ich sage, schau dir an, wie er dir begegnet, wie er das Gespräch mit dir sucht, wie er helfen will, dass du dich ihm so offen anvertrauen kannst, ohne dass du im Grund und Boden versinken musst, sondern dich in seine Arme werfen darfst. Und dann, wenn du seine Liebe erfahren hast, dann dazu auch imstande bist. Glaubt ihr, dass Petrus vor dem Gespräch Jesus mehr liebte oder danach? Danach. Jesus hat das selbst mal gesagt. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und das wünsche ich euch. Dass ihr euch darüber freuen könnt und sagt, mir ist viel vergeben. Das ist wie wenn die Sonne uns wärmt und auf einmal haben wir das Gefühl, hier innen wird es warm in uns. Und dann reflektieren wir die Wärme, die wir zuvor gekriegt haben. Und so ist es mit der Liebe Gottes. So ist es mit Christus selbst. sodass wir ihm nur sagen können, so beten können, Herr, du weißt alle Dinge. Du siehst, wie wir wirklich sind und wie wir uns selbst und andere gar nicht und von anderen gar nicht wahrgenommen werden wollen. Du weißt, du liebst uns so sehr, dass du für uns gestorben bist. Und wenn du fragst, ob wir dich lieben, dann senken wir den Kopf und sagen, jawohl, Herr, aber immer bleibt uns irgendetwas, wo wir unsere Begrenztheit spüren, wo wir spüren, dass wir da nie ranreichen. Aber mit dieser Begrenztheit, mit dem, was wir sind, an Stärken und Schwächen, mit dem, was wir haben, da lieben wir dich, da wollen wir dir ganz nachfolgen. Und so lasst uns jetzt beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein kostbares Wort, aber noch mehr, dass wir wissen, so bist du. So wie du bist, so ist Gott selbst. Du hast uns das Angesicht Gottes nahegebracht. Wir müssen uns nicht fürchten. Wir dürfen uns mit allem, was wir sind und haben, in deine Arme werfen. Wir dürfen sagen, Herr, du kennst uns, du weißt, wie wir sind. All das weißt du. Du weißt, wie wir immer wieder versagen, wie wir es 10-mal versprechen und wie wir es dann doch nicht einhalten. Und dann dürfen wir wieder kommen zu dir, geliebter Herr Jesus Christus. Und dann dürfen wir dich bitten, vergib. Und dann bitten wir auch immer wieder, Herr, dass du uns hilfst, auf dem Weg zu bleiben. Wir leben von deiner Gnade. Und das ist so ein Geschenk. So segne jeden hier. Und schenk, dass er das selbst in seinem Leben immer wieder neu erfahren darf. Lass dies eine Gemeinde sein, wo Menschen spüren, sie sind nicht abgehoben. Sie fühlen sich nicht besser, sondern sie leben von der gleichen Vergebung, die wir alle brauchen. So segne dieses Haus und jeden hier, der hier ein- und ausgeht. Amen.